Als ich überlegt habe, worüber ich heute predige, ohne Näheres zu wissen über eure Gemeinde, über eure Gemeindesituation, das habe ich dann gestern Abend im Gemeindebrief mit Interesse gelesen, aber mir kam der Text aus Johannes 11. Für Bibelleser, für Menschen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, bekannt. Ich habe das Thema genannt, Jesus ruft zum Leben. Ein ganzes Kapitel, aber ich lese nur die ersten 4 Verse. Lazarus, der in Bethanien wohnte, war schwer erkrankt. In diesem Dorf wohnten auch seine Schwestern Maria und Martha. Maria war es gewesen, die mit kostbarem Salböl die Füße des Herrn übergossen und sie mit ihrem Haar getrocknet hatte. Weil ihr Bruder Lazarus so krank war, ließen die beiden Schwestern Jesus die Nachricht zukommen: Herr, dein Freund Lazarus ist schwer erkrankt. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tode, sondern durch sie soll die Macht Gottes sichtbar werden und der Sohn Gottes wird dadurch verherrlicht. Die Geschichte geht weiter. Und am Ende wird Lazarus von dem Tod auferweckt. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? So bin ich zu dieser Geschichte schon oft gefragt worden. So etwas Spektakuläres. Ein Toter steht auf. Der war richtig tot. Nicht nur kein Herzschlag mehr, auch keine Hirnströme mehr, keine Vitalwerte mehr messbar, so sagen es die Mediziner. Das ist doch richtig was für die Sensationspresse. Bei so einem Ereignis, da stehen doch die Journalisten Schlange. Unsere Toten bleiben in den Gräbern. So sehr wir auch manchmal wünschten, dass sie vor unseren Augen auferstehen, dass sie wiederkommen, vor allem, wenn jemand jung, zu früh sterben musste. Die Seele wünscht sich das in ihrem großen Schmerz. Die Seele möchte die Unerbittlichkeit der Trennung gerne aufheben. Und doch, wenn jemand wirklich aus einem Grab wieder lebendig herauskäme, wären wir nicht entsetzt? Wollten wir das wirklich? Was uns der Evangelist Johannes hier erzählt, das ist nicht harmlos. Ich sehe es so. Martha, die eine der leiblichen Schwestern von Lazarus, wächst an diesem Ereignis geradezu über sich selbst hinaus. Manche Geschichten, die muss man ja vom Ende her betrachten. Manche Glaubenserfahrungen werden aus extremen Situationen heraus geboren. Es öffnet sich eine tiefere Ebene des Glaubens, als wir es bisher erfahren haben. Und so verschließt sich sowohl Maria als auch Martha diesem Geschehen nicht, obwohl es sie alles kostet, Jesus zu vertrauen. Jesus führt sie über eine Grenze zu einer neuen und befreienden Erkenntnis. Sie ist voller Schmerz. Lazarus ist tot. Ihr geliebter Bruder, schon seit 4 Tagen. Die Trauerphase hat längst eingesetzt. Nie mehr würde sie mit ihm sprechen können, mit ihm lachen, Tischgemeinschaft mit ihm haben, nie mehr spazieren gehen, nie mehr austauschen, nie mehr mit ihm beten. Wie können wir uns das vorstellen, wie Martha mit Jesus gerungen hat? Warum hast du das zugelassen? Jesus, warum hast du das zugelassen? Die Frage nach dem Warum bleibt immer offen. Die Frage nach dem Wozu, darauf gibt es Antwort. Lazarus war doch geradezu in der Blüte seines Lebens. Vielleicht denkt manch einer, das war ein alter Mann. Der war mal gerade in den 30ern. Jesus war 31, 32 und ein Freund ist meistens ziemlich gleich alt. Jesus, jetzt kommst du. Jetzt, wo es zu spät ist. Empfinden und Denken gehen nicht auch manchmal so? Jesus, wenn du da gewesen wärst, wenn, ich hätte dir alles zugetraut. Aber scheinbar warst du nicht da. Ich spreche von heute. Damals ging es um die leibliche Gegenwart Jesu. Jetzt kann Jesus nicht mehr helfen. Martha ist verzweifelt. Sie ist eine starke Frau, auch stark im Glauben, aber sie ist auch ganz Mensch mit einer zarten Seele. Sie weiß, dass Jesus für sie bitten kann und sie glaubt, dass er ihr die Kraft gibt für ihre Trauer. Gibt es bei Gott ein zu spät? Nein, bei Gott gibt es nie ein zu spät. Denn er setzt Zeit und Stunde und nicht unsere Wünsche und Hoffnungen. Und wir müssen ganz einfach Ja sagen. Erwartung von Freunden, mein nächster Gedanke. Ein Kennzeichen von Freundschaft ist oftmals die Gastfreundschaft, die ich gerade genießen darf, im Hause Eichel. Die hat Jesus in Bethanien immer wieder erlebt und in Anspruch genommen. Wenn er unterwegs war, von Süd nach Nord, von Nord nach Süd, Bethanien ist mal gerade 2-3 Kilometer von Jerusalem entfernt und Jesus hatte ja noch kein Auto, nicht mal ein Fahrrad, der musste zu Fuß gehen. Freundschaft. Was kennzeichnet Freundschaft? Ist es nicht ein immer mehr Vertrautwerden miteinander? Erzählen, was uns innerlich bewegt? Fragen stellen. Vielleicht auch bohrende Fragen stellen. Aber auch einander auf die Unarten aufmerksam machen. So, das ist jetzt was schön Kritisches. Trauen wir uns das, einander zu sagen, was uns beim anderen stört, das gilt es anzunehmen. Aber wenn es etwas Auffälliges ist, was in der Gemeinde oder auch im gesamtgesellschaftlichen Leben anstößig ist, dann ist es ein Liebesdienst, dem anderen das zu sagen. Ich bin dabei, meine Wohnung zu renovieren, habe in der vorvergangenen Woche einen wunderbaren Menschen zur Hilfe gehabt und in der letzten Woche einen anderen. Auch das ist Freundschaft, für die ich sehr dankbar bin. Aber der eine hat mich so zugetextet, dass ich keine Kraft mehr hatte zum Zuhören. Und das ist ein Kennzeichen seiner Persönlichkeit. Das weiß die ganze Gemeinde. Und dann habe ich ihm diesen Liebesdienst erwiesen und habe ihm gesagt, lieber sowieso, ich habe keine Kraft mehr für deine vielen Worte. Du würdest mir helfen, wenn du mal eine Weile still bist. Ist das Freundschaft? Ja, das ist auch Geschwisterschaft. Aber das ist nur ein kleiner Exkurs. In einer Freundschaft kann man leicht auch mal enttäuscht werden. Denn wir projizieren ja Wünsche, Hoffnungen, Erwartungen in andere hinein. Martha, in Jesus. Er hätte doch, wenn er doch, nichts da. Der schwerkranke Freund Lazarus, davon berichtet Johannes. Und er bezeichnet ihn so, der Schwerkranke, das ist die Übersetzung jetzt hier in der Hoffnung für alle. Die Diagnose ist uns nicht bekannt. Hohes Fieber, was auch immer. Jedenfalls war die Situation ernst. Sehr ernst. Und auch damals funktionierte eine Art der Nachrichtenüberbringung, auch ohne Handy, auch ohne WhatsApp, ohne Telefon. Da wurde einer hingeschickt und der hat die Nachricht überbracht. Jetzt denken wir, so wie wir Jesus kennen, jetzt hätte der eigentlich alles stehen und liegen lassen müssen und sich aufmachen müssen, so schnell wie möglich nach Bethanien. Hausbesuch machen, beten, damit Lazarus ganz schnell gesund wird. Das wäre ihm doch easy möglich gewesen. Jesus tat das, was der Vater ihm auftrug zu tun. Er lebte immer online. Er lebte immer unter der Führung des Heiligen Geistes. Und da dürfen wir noch ganz viel von ihm lernen. Liebe Gemeindeleitung, das wünsche ich euch. Online sein, dass der Heilige Geist euch leitet im Denken, im Beten, im Reden, in der Erkenntnis. Gott der Vater hatte Jesus nicht dieses Go gegeben. Jetzt, nachdem er die Nachricht gehört hatte. Jesus wusste durch den Heiligen Geist vom Vater noch ein paar Tage abwarten. Der Plan ist anders. Interessanterweise spricht Jesus vom Zustand des Schlafes. Das ist ja ein ganz interessantes Thema. Wer heute Morgen die Losung gelesen hat, hat gemerkt, das passt ja hundertprozentig heute Morgen, der Lehrtext. Ich komme gleich dazu. Jesus hat zugelassen, dass Lazarus stirbt, damit die Kraftwirkung Gottes sichtbar wird. Für die Jünger, für ganz Bethanien, für alle, die es mitgekriegt haben. Und ich würde sagen, da hat der Nachrichtendienst auch ins ganze Land hinein sicher schon funktioniert. Und hier sollten wir etwas lernen. Erst nach vier Tage nach dem Sterben von Lazarus, geht Jesus nach Bethanien. Das passt nicht so ganz, dass Martha jetzt mit Vorwürfen kommt. Passt irgendwie so nicht in das Konzept Jesu. Hat das nicht was mit menschlicher Besserwisserei zu tun? Vorwürfe haben doch immer diesen Geschmack. Ich weiß es besser als du. Jesus war empathisch. Er weint offensichtlich so, dass die anderen es gesehen haben. Und er hat sich die Tränen auch nicht verdrückt. Er hat mitgelitten. Er war in dem Moment wirklich beides. Der Freund, der Mensch, der nahe und zugleich auch der, der unter dem Auftrag Gottes war, des Vaters. Und jetzt kommt der Lehrtext, den wir auch heute in der Losung haben. Er sagt zu Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus sagt: Es gibt neues Leben, und zwar nicht erst am Ende der Tage. Nein, hier und heute und jetzt. Die Frage ist: Glaubst du das? Gottes Kraft sollte durch ein Wunder an Lazarus offenbar werden. Und jetzt sage ich einen Satz, den sage ich sehr bewusst. Alleine Gottes Eingreifen rettet. Rettet wirklich. Rettet zum Leben. Auch zum ewigen Leben. Und ein neuer Gedanke. Jetzt kommt Jesus und bezieht die anderen ein. Nehmt den Stein weg. Das heißt, beseitigt die Hindernisse. Was hindert eigentlich das Wirken Gottes im Leben eines Menschen, im Leben der Gemeinde? Ich bin überzeugt, Gott möchte handeln. Ihr seid ja gerade in einer das Wort konnte ich noch nie richtig aussprechen. Also in dieser Phase, ja. Dankeschön, ja, ihr versteht mich. Revitalisierungsphase. Also, ihr wollt aufbrechen, ihr wollt neu, ihr überlegt sehr ernsthaft und sehr genau. Ich kann euch nur gratulieren. Jesus will mit euch aufbrechen. Es gibt Hinderungsgründe. Und da gilt es hinzugucken. Unglaube, Sünde, Ungehorsam, Selbstsucht, Suche nach eigener Ehre. Es ist jetzt nicht mein Ziel, das alles auszuführen. Aber ich weiß, es gibt Phasen oder es gibt Gründe, da geht Gott mit uns nicht weiter, so lange, bis wir fragen: Herr, wo bin ich ein Hindernis? Und was muss ich ändern, damit du wieder Raum hast zum Wirken? Jesus sagt: Nehmt den Stein weg. Wie schwer die Vergangenheit auch sein mag, wie groß das Versagen, die Sünde auch sein mag, wie intensiv die Scham, die einen hindert, überhaupt über Altes zu sprechen. Gib Jesus freien Zugang zu deinem Leben und zu deinem Herzen. Dazu sind wir in der Lage. Wir können den Stein wegnehmen, das Hindernis, das den Weg zu unserem Herzen blockiert. An die Stellen, wo etwas abgestorben ist, vielleicht durch jahrelange Verdrängung. Gottes Wort sagt: Jetzt ist die Zeit der Gnade. Unser Hängen an weltlichen Eitelkeiten, unseren Stolz zu beseitigen. Das, was die Seele blockiert, da, wo kein geistlicher Pulsschlag mehr durchkommt, wo alles irgendwie so steif, kühl geworden ist, vielleicht sogar unterkühlt. Ihr Lieben, ich kenne ehrlich gesagt zu viele Christen, die verbittert sind, bei denen die wahre Freude an der Erlösung und am Leben scheinbar abgestorben ist, wo die Freiheit fehlt. Und jetzt kommt der springende Punkt. Jesus steht da vor dem Grab. Die Gemeinde hat den Stein beseitigt. Und dann braucht es nur drei Worte. Lazarus, komm heraus! Die Kraft Gottes hat ihn auferweckt. Der Ruf Jesu hat wieder das Leben in einen toten Körper eingehaucht. Und er kann gebunden in seinen Binden mit kleinen Schritten wieder laufen. Dann kommt er und alle sind voller Überraschung und Freude und denken, was ist denn jetzt los? Wow! Leben! Obwohl der Tod vorher so deutlich war. Wie heißt es so schön? Ich traue mich es kaum, aber ich sage es trotzdem. Er stinkt schon. Im Nahen Osten, in Israel, ist es wärmer als bei uns in Deutschland. Da beginnt ein Verwesungsprozess viel schneller. Deswegen sind Beerdigungen in all den Ländern oft noch am selben Tag, spätestens einen Tag danach. Ihr Lieben, was ist der tote Teil in deinem Inneren, in deiner Seele? Wo spricht Jesus zu dir, komm heraus, damit deine Seele heil wird oder wiederbelebt wird oder der Teil davon? Ich sehe ja hier lauter lebendige Menschen vor mir. Aber Gott sieht in unser Inneres. Komm heraus. Es geht um Wiederbelebung. Es geht um göttliche Herzmassage. Verlass das Grab. Verlass dein Versteck, dein Geheimnis, das du in dir trägst. Komm heraus aus der Blockade hoffnungsloser Traurigkeit, Zerrissenheit. Löse die Binden der Angst, die dich am Gehen hindern. Ihr Lieben, wenn wir Jesus folgen, dann lernen wir, unser Leben nicht an den Problemen festzuknoten. Komm heraus. Jesus gibt dir befreiendes Leben. Ich bin überzeugt, so lese ich die Bibel. Gott will uns Freiheit, erfülltes Leben und Freude geben. Und das hat eine Strahlkraft nach außen. Ein kleines Zeugnis von mir selbst. Vor Jahren war ich in einer Phase, als ich irgendwann mal innehielt und merkte, ich funktioniere noch ganz gut. Aber ich habe keine wirkliche Freude mehr an meinem Glaubensleben. Und dann dachte ich, so kann ich nicht weitermachen. Ich predige, ich spreche darüber, ich spreche mit Menschen in der Seelsorge, aber da ist ja irgendwas in mir, das fühlt sich versteinert an. Ich will nicht sagen tot, aber tendenziell. Und dann habe ich mir einen Ort gesucht, wo ich hingehen kann, wo mich nicht jeder kennt. Eine Konferenz der Methodisten. Da sagt nicht jeder, ach, hallo Margaret, wie schön, dich mal wieder zu sehen. Das braucht man dann. Erster Vortrag, zweiter Vortrag. Ich hatte Bibel, Tagebuch und Stift immer bei mir. Dann hält der Pastor inne während seines Vortrags nach 10 Minuten. Und dann sagt er, ihr Lieben, ich habe den Eindruck, das, was ich vorbereitet habe und sagen möchte, das wisst ihr sowieso schon alles. Es gibt ja nichts Neues unter der Sonne. Und wer die Bibel schon sehr lange gelesen hat, dem erzähle ich heute auch nichts Neues. Aber hier sitzen Menschen, die wollen heraus aus der Höhle, aus dem Grab. Als er das sagte, war ich plötzlich innerlich hellwach, als ob ich aus einem Schlaf aufgeweckt worden wäre. Dann hat er ein paar Dinge beschrieben und konkretisiert. Er sagt, hier sind Menschen, die befinden sich in einer großen Traurigkeit. Denen ist die Freude auf dem Weg des Lebens und des Dienstes verloren gegangen. Und ich dachte, woher weiß der das? Der spricht ja von mir. Und dann hat er noch ein bisschen weitergeführt und sagt, ich lade euch ein. Kommt nach vorne, hier vor die Bühne, das war so eine Stadthalle. Und in mir kam plötzlich eine Erkenntnis, und jetzt werdet ihr euch wundern, eine Erkenntnis über eine Sünde. Ich hatte nicht geklaut. Meine Sünde war, dass ich Jesus nicht vertraut habe für mein Leben, für meine Zukunft. Dass ich mich in Sorgen verrannt hatte. Und dadurch ist etwas abgestorben in meinem geistlichen Leben. Und das hat die Freude aufgefressen. Und das Vertrauen. Und es war eine Erkenntnis. Und ich war die Erste, die da vorne war und kniete vor der Bühne. Ich habe keinen Menschen mehr gesehen. Das war alles völlig unwichtig. Und mir kamen die Tränen und ich habe bitterlich geweint. Und in mir war eine Reue darüber, dass ich Jesus nicht vertraut habe. Ihm, der das Leben ist und der meine Zukunft kennt und der mich Schritt für Schritt bis zum Sterben führen wird. Und ich habe es zutiefst bereut und Jesus bekannt und um Vergebung gebeten. Was um mich herum geschah, habe ich überhaupt gar nicht mitgekriegt, weil ich war vor Jesus. Und ich kann euch sagen, ich bin von meinen Knien aufgestanden und bin wieder zurück auf meinen Platz. Und in den 24 Stunden danach hatte ich das Gefühl, die Eierschalen, die noch an mir klebten, die fielen alle ab. Ja, wie so ein kleines Hühnchen, das eben schlüpft. Da klebte noch was so von der Traurigkeit. Es fiel alles ab. Und dann konnte ich mich so freuen und war so in diesem Lebensgefühl, Jesus und ich, wir gehören zusammen. Und die Kraft des Geistes, die Kraft Gottes, die ist meine Dynamik. Und Jesus ist meine Zuversicht. Ihr Lieben, das wünsche ich euch als Gemeinde. Auch der geistliche Tod oder der geistlich Tote braucht die Auferweckung durch Jesus. Lazarus war noch gebunden, der konnte noch nicht springen. Jesus hätte sagen, komm, ich assistiere dir, ja, bring dich mal rum, ich bin da gebunden. Hat er nicht gemacht. Jetzt kommt der Seelsorgeauftrag der Gemeinde. Und der Seelsorgeauftrag der Gemeinde heißt, löst die Binden. Nehmt die Binden ab. Das ist euer Auftrag. Leben, wiederbeleben, kann nur die Kraft Gottes. Aber wir sind die Assistenten. Und damit will ich zum Schluss kommen. Sünde stinkt. Sie ist ein Prozess der Verwesung. Sie zersetzt von innen heraus. Böse Gedanken, böse Gefühle. Ich könnte den und so weiter. Der innere Mensch muss völlig in diesen Prozess, das Weizenkorn, wenn es nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es alleine und einsam. Aber durch den Prozess des inneren Sterbens, durch diesen Fäulnisprozess, Hingabe des Ichs an Jesus, an den lebendigen Gott, Herr, hier bin ich, mach mit mir, was du willst. Mach mit uns als Gemeinde, was du willst. Das ist das, was Gott erwartet und was wir ihm sagen dürfen. Wenn der Geist Gottes nicht mehr der Odem des Christen ist, dann gibt es kein Wachstum. Abgestorbene Glieder hindern Wachstum in der Gemeinde. Ein Weinstock den man nicht beschneidet, bekommt wunderbare Blätter und sieht herrlich aus im Herbst, aber er bringt nur mini-kleine Früchte. Bei Gott dürfen wir sagen, geht nicht, gibt's nicht. Bei Gott gibt es kein zu spät. Er ist der Herr über Leben und Tod, über die Auferstehung vom Tod zum ewigen Leben. Und das gilt schon heute. Ihr Lieben, das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen.